Mittwochabend, Zeit für unseren Wochendurchblick. Herzlich willkommen zum Maischberger die Woche und das sind unsere Themen.
Der Machtkampf in der CDU um die Nachfolge von AKK nimmt Fahrt auf. Spahn, Merz, Laschet oder der Überraschungskandidat Norbert Röttgen, wer soll die Partei führen? Das Chaos in Thüringen hält an. Bodo Ramelow zieht zurück. Doch die Union lehnt die von ihm vorgeschlagene Übergangsregierung unter der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ab. Wie weiter in Erfurt? Fragen an den langjährigen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel.
Es wird gut, ich sag's Ihnen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will Berlin erobern. Nur der erste Schritt zur Nummer 1 der SPD im Bund. Sie ist gleich bei uns zu Gast. Razzia gegen Neonazis. Eine rechte Terrorgruppe soll Anschläge auf Politiker und Moscheen geplant haben. Wie groß ist die Gefahr von rechts? Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros Melanie Amann, der Fokus-Kolumnist Jan Fleischauer und die Funkmoderatorin Eva Schulz.
Wir freuen uns auf eine Sendung in einer wiederum sehr bewegten Woche. Wir freuen uns, dass Eva Schulz bei uns ist, eine junge Frau, die Politik für junge Leute erklären kann, wie kaum eine andere, unter anderem eben bei Deutschland 3000 und beim Online-Programm ARD und ZDF, das heißt Funk. Haben Sie einen Verlierer der Woche ausgemacht in dieser Woche, Frau Schulz?
Ja, tatsächlich, weil wir in der letzten Woche noch über Sexismus in der Kirche berichtet haben bei Deutschland 3000. Und ich finde, die katholische Kirche hat in der letzten Woche verloren, als der Papst nämlich doch mal noch mal deutlich konservativer sich verhalten hat, als man erwartet hätte. Der hatte ja sein Bischofstreffen letztes Jahr schon. Die Mehrheit der Bischöfe hatte ihm geraten, öffne dich für Frauen, lockere den Zölibat und all das. Da hat er sich jetzt sehr, sehr, sehr vage geäußert und keine klare Ansage gemacht. Und das finde ich schade.
Sie dachten, er wäre nicht so konservativ?
Er hatte ja eigentlich, als er dieses Amt angenommen hat, so den Ruf, deutlich progressiver zu sein als sein Vorgänger. Und das hat sich in den letzten Jahren nicht bewahrheitet. Mhm. Und ich finde, insbesondere für die Frauen, ich hatte bei uns im Beitrag so starke junge Pfarrerinnen, wo man dachte, warum öffnet sich die Kirche nicht und wird zukunftsfähiger für solche tollen Persönlichkeiten und gibt denen auch Ämter, nach denen sie verlangen?
Mhm. Herr Fleischauer, Franziskus doch konservativ. Ist das für Sie eine Überraschung?
Ja, das war so ein bisschen, ne? Mensch, die katholische Kirche hat einen Papst, der nicht, der noch sozusagen an die katholische Kirche glaubt. Nö, fand ich nicht. Also, mich hat mich nicht überrascht. Das erwarten wir von dem Mann.
Muss sie sich denn reformieren, um modern zu werden?
Ich glaube ja im Gegenteil, aber.
Warum?
Ja, wenn alle so, also sozusagen moderne Erlösungsbewegungen gibt es ja genug und auch sinnstiftende Angebote, sagen wir Greenpeace, die Grünen, aber sozusagen im weltlichen Raum.
Und
der Vorteil der katholischen Kirche ist doch, dass sie doch über Fragen Auskunft geben kann, über die vielleicht Greenpeace nicht ausgeben kann, das Jenseits.
Und dafür? Das können sie auch mit Hilfe von Frauen. Also
ja, aber
da hat sich eine Tür geöffnet, wenn die Mehrheit seiner Bischöfe sagt, kann man schon machen und er sich trotzdem nicht traut.
Haben Sie dazu eine Meinung, Frau Amann?
Ich bin evangelisch, auch noch immer in der Kirche. Ich würde Frau Schulz zustimmen, dass ich bei dem Papst am Anfang gedacht habe, das ist jetzt einer, den könnte ich auch wählen quasi, also wenn er ein Politiker wäre. Mhm. Aber letztlich, finde ich, hat der Kollege Fleischauer schon recht. Es ist nun mal bei der katholischen Kirche ein Dogma vergleichbar wie das, was die CDU da hat, mit ihrem auf keinen Fall mit der Linken zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, es würde die Kirche überfordern, wenn jetzt Papst Franziskus gesagt hätte, handstreichartig quasi, erst lassen wir die Frauen ran und dann schaffen wir das Zölibat ab. Ich glaube, das würde ihm dann ganz schön um die Ohren fliegen.
Über die politischen Dogmen wird ja heute noch zu reden sein. Herr Fleischauer, haben Sie einen Verlierer der Woche?
Naja, der Wirtschaftsstandort Deutschland hat, glaube ich, so international einen kleinen Schlag genommen. Ich meine, der Milliardär Elon Musk hat gesagt, also wir bauen hier eine Riesenfabrik fürs Elektroauto nach Brandenburg. In der Nähe von Berlin. Und nun klammern sich die Baumschützer an die Kiefer und sagen, also die Kiefer darf nicht gefällt werden. Hat mich irgendwie auch wieder gefreut, weil die Kiefer ist ja ein
gewisser Baustopp, man muss es dazu sagen, wer es nicht mitbekommen hat.
Ja,
es gab einen gerichtlich angeordneten Baustopp, das heißt also beziehungsweise einen Fellstopp für diesen Kiefernwald, weil eben noch keine abschließende Prüfung vorliegt über die Schäden vielleicht.
Genau, und jetzt heißt es also, das Schwierige ist, weil ab März brüten dann wieder die Vögel, dann muss sozusagen gewartet werden bis November, bis der Vogel nicht mehr brütet. Ich glaube, da gucken natürlich schon Leute von außerhalb ein bisschen drauf auf Deutschland, wie ist das eigentlich mit Genehmigungsverfahren? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich weiß nicht, wer mal in Brandenburg war, das ist jetzt übrigens nicht der der Märchenwald, ja, der da geschützt werden muss, so, wo die Brüder Grimm noch durchgelaufen sind, das ist das sogenannte Nutzholz. Also eine Kiefer gerade gepflanzt neben der anderen. Wird übrigens auch irgendwann alle abgeholzt, weil dafür sind sie gemacht. Andererseits auch ganz schön, dass selbst die ordinäre Kiefer jetzt ihre Umweltschützer gefunden hat, ne?
Er scheint sich darüber zu freuen, Frau Ammann. Das ist so typisch deutsch. Wir wollen Elektroautos, aber dann bitte nicht die Bäume dafür fällen. Hat Herr Fleischhauer recht, sich darüber zu mokieren?
Ja, das ist ja ein bisschen auch sein Lieblingsthema. Wir kennen das, dafür kennen und lieben wir ihn ja, dass die Umweltschützer auf die Schippe nimmt. Ich finde, da gibt's, also ich würde ein bisschen widersprechen. Ich finde es ein bisschen beruhigend, dass jetzt nur weil da so ein Elektroautobauer kommt, wir nicht anfangen, so wie in China, quasi über Nacht alle Wälder abzuholzen und alle Verfahren auszusetzen und zu sagen, okay, wie in China für die Staudämme, wir fluten jetzt mal 20 Dörfer, damit Herr Musk da seine Fabrik bauen darf. Mhm. Ne? Also ich finde, es gibt halt Regeln und die werden halt auch für einen sympathischen Elektroautobauer eingehalten. Das finde ich, kann man erstmal festhalten. Dass diese Regeln zu viel sind, das sagen ja mittlerweile sogar die Grünen. Mhm. Und dass da, es scheint ja auch ein Problem zu sein, dass da jeder Verein jetzt klagen kann. Da verklagt ja irgendwie so ein Verein aus Bayern, der überhaupt nichts mit Brandenburg zu tun hat, der jetzt sich Sorgen macht, dass da diese wirklich sehr hässliche Kieferwald da im Industrie Gebiet irgendwie abgeholzt wird. Also das ist schon ein bisschen lächerlich. Mhm. Aber wenn Deutschland sich nun mal mit einer demokratischen Mehrheit solche absurden Regeln gibt, dann müssen die auch für Elon Musk gelten, würde ich sagen.
Also wir lernen daraus auch, das Elektroauto ist eben ein Auto, nicht?
Ja. Frau Schulz, können Sie eine Lanze brechen für die hässlichen Kiefern, wie sie jetzt hier schon ein paar Mal genannt wurden?
Nee, für die Kiefern auch nicht, weil das ist ja auch wirklich klar, es ist eine Kieferplantage, wie Sie schon gesagt haben, die wäre eh gefällt worden. Ich glaube aber, Herr Musk, der kennt unseren Ruf auch. Also er konnte auch wissen, dass er da mit einer gewissen Bürokratie zu rechnen hat. Und gleichzeitig hat mich beeindruckt, dass Brandenburg das ja schon relativ möglich gemacht hat. Die haben ja gesagt, okay, ihr kriegt die Genehmigung noch. Wenn ihr uns zusichert, dass ihr, falls ihr sie nicht bekommt, das auf eigene Kosten wieder aufforstet, dann dürft ihr jetzt trotzdem schon mal loslegen.
Es ist ja auch nur eine vorläufige Entscheidung von dem Gericht. Genau. Also ich meine, es kann sein, dass bis Ende der Woche die ganze Aufregung umsonst war, weil das Gericht dann sagt, ach, ihr könnt doch da weiter
Bevor die Vögel brüten, dann wird es schwieriger. Ne?
3 Tage oder was war das?
Und den Ameisenhaufen dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt kein Scherz. Ja. Da werden alle Ameisenhaufen werden jetzt einzeln sozusagen rübergetragen.
Jede Ameise in einer Streichholzschachtel kommt rüber.
Bevor Herr Fleischhauer zu viel lacht, Frau Ammann, haben Sie einen Verlierer der Woche ausmachen können im politischen Berlin vielleicht?
Ja, ich habe mir Herrn Laschet ausgesucht, der mir langsam wirklich leid tut, wie wenig Autorität der in seinem eigenen CDU-Verband hat.
Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Chef in Nordrhein-Westfalen der CDU tut Ihnen leid. Warum?
Ja, also tut mir leid sozusagen. Also man sagen, da muss er selber mit klarkommen, aber er scheint es ja irgendwie geschafft zu haben, dass aus seinem eigenen Landesverband 3 andere Leute denken, ach, ich kann den Job, den Spitzenjob in der Partei besser machen als mein Landeschef. Mhm. Und obwohl jeder weiß, dass Herr Laschet gerne Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat werden möchte, das hat er zwar noch nie offen gesagt, aber das ist ein offenes Geheimnis und da arbeitet er ein bisschen darauf hin. Mhm. Und jetzt kommen eben Leute sogar bis hin zu Herrn Röttgen, der ja doch eher die 4. oder 5. Geige in der Politik gespielt hat in letzter Zeit und sagen, ich möchte das auch machen. Das ist völlig legitim, das kann er machen. Nur es lässt eben Herrn Laschet doch etwas markschwach aussehen, dass er eben sich da überhaupt nicht durchsetzen kann.
Falls Sie es nicht mitbekommen haben, verehrte Zuschauer, Frau Kramp-Karrenbauer, die Chefin der CDU, hat ja gesagt, sie wird es nicht mehr sein wollen. Und es gibt 3 Kandidaten, die eigentlich so erklärt waren, Herr Laschet, Herr Merz und dann auch Herr Spahn. Aber es hat sich jetzt einer tatsächlich gemeldet, das war gestern. Herr Röttgen, Norbert Röttgen. Und das bringt jetzt alles durcheinander, was die anderen vorher gesagt haben, über die Frage, wie wird sich denn entscheiden, wer Parteivorsitzender wird?
Teams sind immer gut, sowohl bei der Bahn als auch beim Fußball, als auch in der Politik.
Wenn es nötig ist, können wir uns auch in einem streitigen Wettbewerb um diese Frage bemühen.
Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es nicht nur darum geht, und das habe ich ja ausgeführt, dass wir jetzt irgendwie darüber reden und vielleicht verteilen, dass 3 Aspiranten irgendwie für sich zufrieden sind und wir haben dann Friede, Freude, Eierkuchen.
Friede, Freude, Eierkuchen wird es nicht mehr geben, jetzt wo Herr Röttgen sich gemeldet hat, Herr Fleischhauer. Warum macht er das eigentlich? Alle sagen, der hat keine Chance. Stimmt das?
Also das größte Risiko, glaube ich, war für ihn, dass ihn die Leute auslachen. Und das ist ja erkennbar nicht passiert. Ich finde, er hat einen ganz coolen Satz gesagt in dieser Pressekonferenz, die wir jetzt gerade gesehen haben. Er hat gesagt, ich bin übrigens nicht der 4., ich bin der 1. Weil die anderen haben sich ja noch gar nicht erklärt. Von denen heißt es nur, sie wollten antreten. Mhm. Und er bringt ein paar Sachen mit. Unter anderem, mag es vielleicht komisch klingen, er sieht so aus, wie sich Leute einen Kanzler vorstellen. Das wird echt unterschätzt, glaube ich. Also dieses Haar zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen das Helmut Schmidt-Haar.
Sie wollen wir wirklich jetzt mit Äußerlichkeiten kommen?
Ja, gut, ich bin überhaupt nicht. Aber sie glauben ja nicht, worauf Leute achten, wenn sie Politiker wählen.
Das heißt, Herr
also
Herr Laschet
die Parteiprogramme gucken die nicht.
Herr Laschet sieht nicht aus wie ein Kanzler?
Nee, Herr Laschet hat, glaube ich, wenn wir mal die Galerie abschreiten, haben die Gesichter von Kanzlern meist so einen etwas energischen Zug, dass sie auf Führung ausstrahlen. Also
Herr Merz, das ist eine Beschreibung von Herrn Merz.
Ja, aber eben auch Röttgen, würde ich sagen. Okay. Und Herr Laschet hat ein wirklich sehr weiches, das kann ja nichts führen, ein sehr weiches, verwaschenes Gesicht. Und da, glaube ich, müssen die Leute sich erstmal dran gewöhnen, dass der Kanzler wird.
Frau Amann, haben Sie ein paar andere Argumente, warum Herr Röttgen vielleicht doch eine Chance haben könnte? Oder hat er wirklich keine?
Ich würde tatsächlich eher sagen, dass er keine hat.
Was ist dann sein Motiv?
Weil er hat ja eigentlich das wichtigste Argument gegen ihn ist, dass er schon eine Wahl verloren hat. Und zwar richtig krachend in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Er wollte da sozusagen der Kennedy vom Rhein werden mit seinem wirklich sehr schönen Haar. Aber das hat den Leuten nicht gereicht. Also das spricht ein bisschen gegen die These des Kollegen, weil wenn das nur an der Frisur läge, dann scheint es noch nicht mal für NRW gereicht zu haben.
Da habe ich gedacht, dass es reicht. Das
warum,
jetzt
aber die ernsthafte Frage ist, warum macht er das, wenn er offensichtlich keine Chance hat?
Nein, ich traue Herrn Röttgen absolut zu, dass er das macht, nicht nur aus Ego-Gründen, sondern weil er findet, dass dieses ganze Verfahren läuft in eine falsche Richtung. Mhm. Die CDU ist da auf dem falschen Weg und ich finde, dass ich es besser kann. Also Herr Röttgen ist bekannt dafür in Berlin, dass er grundsätzlich ich denke, dass er es besser kann als alle anderen.
Er ist der Einzige in Berlin, der glaubt, dass er es besser kann, oder? Sonst die alle anderen?
Ja, also es gab ja eine Umfrage, die Bild zitiert hat, wonach er am Tag der Ernennung, am Tag der Bekanntgabe seiner Kandidatur auch der Spitzenreiter von den Vieren war. In dieser Umfrage. Vielleicht war auch die Befragten einfach völlig überrumpelt von dieser Sache, dass sie ihn jetzt gewählt haben. Aber also ich glaube in der Tat, dass er keine großen Chancen hat. Aber er ist ein sehr erfahrener, hochintelligenter Mann, der da auch jetzt denke ich, das durchkämpfen wird, so gut wie er kann. Also wer weiß. Ich halte, dieses Verfahren ist mittlerweile so unübersichtlich geworden und so keiner blickt da, glaube ich, durch von den Vieren.
Spätestens mit Herrn Röttgen, Frau Schulz. Herr Röttgen hat angefangen, inhaltlich zu argumentieren. Mhm. Er hat gesagt, bisher hat noch überhaupt niemand gesagt, warum und mit welchem Ziel und mit welchen Inhalten er die CDU führen möchte. Hat Sie das überzeugt?
Ja. Ich finde zumindest gut, dass er da mal als erster mit Themen ankam. Er hat ja in Interviews gesagt, die Sicherheitskonferenz, seine Teilnahme da wäre der finale Impuls gewesen. Jetzt muss ich mich aber melden, weil er gesagt hat, wir müssen auf die Vorschläge, die Herr Macron macht, reagieren. Warum tut Politik da nichts? Ich finde auch, dass er einmal eben als versierter Außenpolitiker und dann auch als jemand, der ja schon zu seiner Zeit als Umweltminister so deutlich gemacht hat, dass er offen wäre so in Richtung Schwarz-Grün. Jemand ist, der da zumindest so eine Zukunftsfähigkeit für die CDU ausstrahlt. Mhm. Ob er jetzt so viele Chancen hat, würde ich auch bezweifeln als der vierte Mann aus NRW. Da haben, glaube ich, andere Leute mehr hinter sich.
Das ist überhaupt aber eine wichtige Frage, Herr Fleischhauer und Frau Amann vielleicht. Also es ist ja nicht nur die Frage, wer führt die CDU, sondern wohin. Also zum Beispiel Herr Laschet ist derjenige, der eher für einen Merkel-Kurs stünde, also die Wähler links von der Mitte mit zu gewinnen. Und Herr Merz zum Beispiel hat gesagt, er möchte eher die Wähler der AfD zurückgewinnen. Was ist denn für die CDU der wichtigere Weg, Herr Fleischhauer? Was ist erfolgsversprechender?
Also Herr Laschet hat, glaube ich, schon ein Programm, was überzeugend ist. Also auf der einen Seite ist er natürlich das, was die moderne CDU heute auch ist, eine Art bessere SPD. Aber auf der anderen Seite...
Ist das nett gemeint, wenn Sie das sagen, frage ich mich mal.
Das ist erstmal gar nicht das wertfrei. Ja, das ist, wie es ist.
Freut sich Frau Giffey.
Und er hat, das zeigt er in Nordrhein-Westfalen, auch ein Gefühl dafür, für die Sorgen der Bürger, was zum Beispiel Kriminalität angeht. Und er hat jetzt einen Innenminister...
Herbert Reul,
der sagt, also dass mit diesen Araber-Clans, die hier seit 20 Jahren uns auf der Nase rumtanzen, das ist mal Schluss. Ob es dann funktioniert mit dem Schluss, dann ist mal was anderes, aber das hören die Leute ganz gerne. So. Und deswegen, das ist, glaube ich, was die CDU braucht. Und nicht vorher Röttgen, ich habe es noch nicht so viel. Also Außenpolitik ist natürlich wahnsinnig wichtig.
Und Herr Merz
wichtig,
wäre dann genauso wie Herr Laschet? Oder ich meine, die Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen den Männern außer der Frisur, Frau Amann?
Ja, also ich glaube, ideologisch gibt es da gewaltige Unterschiede oder politisch, wollen wir es nicht gleich so wertend sagen. Also in der Tat will Herr Merz eher, glaube ich, die konservative Säule sozusagen der CDU stärken und will die quasi also ein bisschen back to the roots zu der Zeit, als er selber dann noch in der ersten Reihe stand, bringen. Und das ist ein legitimer Ansatz. Es gibt, glaube ich, gewissen Wähleranteil oder auch Mitgliederanteil, der sich das sehr wünscht. Aber den halte ich auch für den kleineren.
Da hinten klatscht er.
Das ist schon einer der eine Wähler, für den das gilt.
Haben wir schon eine Idee davon, wie das dann aussehen kann? Das frage ich mich immer. Er sagt, er will Wähler von der AfD zurückgewinnen. Wie weit nach rechts muss er da noch rücken? Wie viel Platz ist da überhaupt noch? Ich sehe da nicht so viel. Ich sehe auch nicht die Maßnahmen, die er da ergreifen kann.
Ja. Und da, also es ist ja auch denkbar unterkomplex zu sagen, wir sind jetzt ein bisschen rechter und dann kommen die Wähler schon. Also es gibt die Leute, die AfD wählen, also gerade in Ostdeutschland, das wird Herr Vogel besser wissen, noch aus der Nähe, das sind Leute, die wählen jetzt, die haben sich nicht von der CDU abgewandt, also viele haben sich überhaupt nicht von der CDU abgewandt, sondern haben die sowieso nie gewählt. Aber bei denen geht es nicht darum, dass man jetzt ein bisschen bei der Flüchtlingspolitik nachschrauben muss, was ja ohnehin längst passiert ist, sondern das ist ein ganzes Bündel von Motiven. Und da glaube ich, gerade der westdeutsche Friedrich Merz, der denkt, ich kann da jetzt einfliegen und sagen, wir machen jetzt einen härteren Kurs und dann wählt ihr mich alle. Der wird sich, glaube ich, mal umschauen.
Sie haben darin vorhin so gelacht.
Herr Söder hat heute noch einen Mitspieler, der sich nicht bewerbt, weil er sagt, ich bin Ministerpräsident in Bayern, aber er wird mitentscheiden über die Kanzlerkandidatur. Und der hat heute gesagt, Herr Söder hat heute gesagt, er hat den Fehler gemacht, dass er versucht hat, die Wähler der AfD zu gewinnen. Und er hat dabei mehr verloren an die Grünen, als er gewinnen konnte auf der anderen Seite. Ist das eine Warnung an die CDU?
Ich glaube, der Fehler, ich habe das ja erlebt, weil ich ja seit 5 Jahren in Bayern lebe, den Wahlkampf von Herrn Söder. Und das Hauptproblem von Söder war, wie er aufgetreten ist. Und diese Aggressivität und diese Schärfe wollen die Leute nicht bei ihrem Ministerpräsidenten. Das kann ich beim Oppositionsführer machen. Und die Erwartungen an den Ministerpräsidenten sind andere. Und ich glaube deswegen, Sie haben da so gelacht, eben mit dem, wie einer aussieht. Aber ich glaube, es kommt sehr auch auf Erscheinung an. Und das ist ein Problem für Friedrich Merz. Der hat seine ganz klare Fanbasis, so bei Junge Union, RCDS. Aber schon darüber hinaus haben die Leute Zweifel. Und ich glaube, so polarisierende Typen wie er sind als Kanzlerkandidaten eher ein Problem.
Gut, also Volkspartei, ne?
Wenn Sie es kurz zusammenfassen, wie wird dieses Verfahren denn jetzt ausgehen? Weil Herr Laschet dachte, wir verabreden es untereinander. Das geht jetzt nicht mehr. Herr Merz und Herr Röttgen wollen eher eine Mitgliederbefragung. Was wird die CDU machen, Frau Ammann?
Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich noch offen, ob es jetzt nicht vielleicht doch eine Mitgliederbefragung gibt. Aber man hat ja an der SPD gesehen, dass das nicht immer nur Festspiele der Demokratie sind, diese umfangreiche Kandidatenkür. Mhm. Und das kann ja eine Partei auch zerreiben und das kann sie auch spalten. Also Herr Röttgen wurde ja damals Kandidat in Nordrhein-Westfalen für das Ministerpräsidentenamt in einem Mitgliederentscheid gegen Armin Laschet. Und es gibt Leute aus der CDU-NRW, die sagen, davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Also es gibt nach wie vor das Laschet-Lager und das Röttgen-Lager, sozusagen diese Altlasten, die da herkommen. Und ich glaube, dass da in der CDU, die ohnehin einfach hierarchischer tickt auch als jetzt die Sozialdemokraten, dass es für denen vielleicht auch nicht gut tut, dass da jetzt dann nochmal, dass dann da so eine Abstimmung kommt. Ich meine, man hat ja auch gesehen, Herr Merz hat in Ihrem Einspieler vorhin gesagt, ich habe kein Problem, mich in einem streitigen Verfahren zu stellen. Er hat sich einem streitigen Verfahren gestellt. Er hat verloren gegen Frau Kramp-Karrenbauer. Mhm. Und man sieht ja daran, dass er jetzt noch immer arbeitet und macht und tut, dass er so eine Entscheidung nicht akzeptieren kann.
Also besser das
Hinterzimmer? Das heißt, die Frage ist, wenn die das jetzt wieder machen, dann...
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Melanie Ammann macht. Wenn man anfängt, sozusagen in Flügeln in einer Partei zu denken, wo sich Leute hinter einem gruppieren und die Flügel anfangen, gegeneinander zu kämpfen, führt das ja auch dazu, dass man den eigenen Parteifreund plötzlich als Feind erkennt. Und wir haben ja jetzt auch eine Sprache zum Teil jetzt gesehen. Also wenn ein führendes Mitglied der CDU, Helmer Broek, über wiederum andere Teile der CDU von einem Krebsgespür spricht, da muss ich mal sagen, also da ist jetzt echt was ins Rutschen geraten. Und wenn man anfängt, die eigentlichen Feinde in der eigenen Partei zu sehen und so ein Mitgliederentscheid führt dazu, das hat man auch bei der SPD gesehen, dann ist man, glaube ich, echt auf dem schiefen Weg.
Gut, dann machen wir hier einen Punkt. Diskutieren es nachher mit Bernhard Vogel weiter. Frau Schulz, die SPD hat diesen Prozess tatsächlich gerade hinter sich gebracht. Eine der beliebtesten SPD-Politikerinnen hat sich aber gar nicht zur Wahl gestellt. Finden Sie es schade? Glauben Sie, Franziska Giffey wäre eigentlich die perfekte SPD-Vorsitzende gewesen?
Ich finde das nicht schade. Ich finde ganz gut, wenn auch in Ministerämtern mal so ein bisschen Stabilität ist. Da ist sie noch nicht so lange drin. Also das soll sie gerne mal eine Legislatur lang machen. Deswegen.
Okay, fragen wir Sie selber. Ich freue mich, dass sie da ist. Ich danke erst einmal für Sie. Und ich freue mich, hier zu begrüßen Dr. Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin. Frau Giffey. Herzlich willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich habe es gesagt, Frau Dr. Giffey, und das gilt auch wieder. Sie haben eine Weile lang auf den Doktortitel verzichtet in der Anrede, weil es diesen Plagiatsvorwurf gab. Jetzt ist es wieder okay.
Also Sie können sagen, wie Sie möchten. Und ich bin letztes Jahr ja in einer Situation gewesen, wo das zur Frage stand. Ich habe meine Universität um Prüfung gebeten. Das ist erfolgt, sehr gründlich. Und ich bin froh, dass die Vorwürfe entkräftet werden konnten und dass das geklärt ist.
Nein, ich habe das aber registriert. Sie haben dann tatsächlich nicht unterschrieben mit Dr. Giffey in dieser Zeit. Bis es geklärt war.
Also ich, das ist nicht so, dass ich das jetzt per se immer mache oder nicht. Also okay. Ich habe auch jetzt eine Situation, wo ich zum Beispiel, wenn wir Ernennungsurkunden haben für unsere Mitarbeiter, unterschreibe ich die mit dem vollen Namen, auch mit Titel. Aber wenn ich Ihnen zum Beispiel einen Brief schreibe, unterschreibe ich einfach mit Franziska.
Gut. Aber tatsächlich hat die Universität hat gesagt, der Titel bleibt, aber es gab eine Rüge und dann wurde gesagt, teilweise wurde ein Vorsatz bejaht. Haben Sie denn bewusst abgeschrieben oder... Sie haben darüber noch nicht so viel öffentlich gesagt.
Ich habe das gesagt, was ich Ihnen jetzt auch sage. Ich habe diese Arbeit vor über 10 Jahren so geschrieben, wie ich sie für richtig gehalten habe. Das sage ich auch heute, okay. Weil das so ist. Und wenn in einem Verfahren festgestellt wird, dass dort Dinge anders hätten gemacht werden müssen, dann ist das Gegenstand dieses Verfahrens gewesen. Aber für mich ist wichtig, dieser Vorwurf, dass das nicht meine Arbeit ist, der ist entkräftet worden. So. Und da ist die Entscheidung ganz klar gefallen.
Warum? Was mich biografisch interessieren würde, zu dem Zeitpunkt, wo Sie die Arbeit geschrieben haben, nicht nur, dass Sie schwanger waren, sondern Sie hatten eine Position in der Berliner Verwaltung schon. Mhm. Sie hatten ein abgeschlossenes Studium. Warum war Ihnen die Promotion wichtig? Was ist das für Sie, so eine Promotion?
Naja, ich habe ja 2 Studienabschlüsse gehabt zu dem Zeitpunkt. Eben. Ein Diplom, ein Master.
Mehr als viele andere haben in der Politik.
Ja, ich wollte das einfach machen. Ich wollte gerne das machen. Ich war immer ein wissbegieriger Mensch, der gerne gelernt hat und auch sich gerne auseinandergesetzt hat mit Dingen schon in der Schule. Und für mich war das einfach wie so ein Abschluss auch einer beruflichen Laufbahn. Und das war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe.
Kurze Fragen, um Sie mal ein bisschen kennenzulernen. Bitte antworten Sie mit stimmt oder stimmt nicht. Ich wollte als Kind eigentlich Lehrerin für Englisch und Französisch werden?
Das stimmt. Ich habe auch angefangen, das zu studieren. Ja.
Und sind es warum nicht geworden?
Naja, Sie hören ja, dass ich ein zartes Stümpchen habe. Mir haben dann mehrere Ärzte abgeraten, den anstrengenden Beruf der Lehrerin zu machen, wo man eben mehrere Stunden... Jetzt bin ich Politikerin geworden.
Besser im Parlament, ist ja.
Ja, aber man hat ja dann meistens ein Mikrofon, das geht schon. Und okay. Ja, wissen Sie, eigentlich hat ja der Beruf des Politikers auch viel zu tun mit dem des Lehrers oder der Lehrerin. Man muss Dinge erklären können.
Und man muss nie laut werden, auf keinen Fall.
Ja, genau. Manchmal muss man auch erklären, was nicht geht. Aber gut.
Ich bin wegen Heinz Buschkowski in die SPD eingetreten.
Ich bin wegen einer Situation in die SPD eingetreten, die bis heute meine Motivation politischen Handelns ist, dass ich gesehen habe, wie viele Kinder, die in sozial schwierige Verhältnisse geboren sind, es eben nicht automatisch schaffen, die gleichen Chancen zu haben.
Also nicht
wollte
wegen Heinz Buschkowski.
Daran etwas ändern. Heinz Buschkowski hat mich darin bestärkt und unterstützt.
Okay. Viele Menschen glauben, ich komme aus Berlin-Neukölln.
Ja, aber also die meisten wissen mittlerweile, dass ich ostdeutschen Migrationshintergrund habe. Ich bin in Frankfurt-Oder geboren und habe in der Tat ja 16 Jahre lang in Berlin-Neukölln gearbeitet und auch politisch gewirkt.
Von meinem ersten Westgeld als 11-Jährige habe ich ein Radio gekauft.
Ja, bei Karstadt am Hermannplatz.
Direkt nach dem Mauerfall.
Ja. Da war das so überfüllt. Ich sage Ihnen, die Technikabteilung war quasi leer gekauft. Alle haben ihr Begrüßungsgeld umgesetzt. Und ja, ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mal Bürgermeisterin dieses Bezirks werden würde.
Meine Eltern, eine Buchhalterin und ein Kfz-Meister, gehören zu den sogenannten Wendeverlierern?
Das würde ich nicht sagen. Aber ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn sozusagen durch diesen Systemwechsel alles, woran man bisher glaubte und was da war, auch wegfällt. Meine Eltern haben beide ihre Arbeit verloren, die Betriebe wurden geschlossen. Und diese Umstellung, die alle, die diese Ostbiografie haben, bewältigen mussten, habe ich aus nächster Nähe erfahren. Und ich habe höchsten Respekt vor allen Ostdeutschen, die das gemeistert haben, sich vollkommen umzustellen, nochmal neu zu lernen und die Zeit jetzt, die 30 Jahre nach der Einheit, auch gut zu nutzen und was zu bewegen.
Sie haben mal gesagt, Sie mögen keine Jammer-Ossis, also jedenfalls nicht diese Haltung, dass man sich dann zurückgeworfen fühlt und alle beschuldigt. Aber gleichzeitig können Sie es auch verstehen, wenn man alles verliert, wenn man dann das Gefühl hat, man kommt auch nicht dahin, wo alle anderen leichter sind, dass man sich dann, dass es einfach auch Menschen gibt, die sagen, ich finde es ungerecht und ich möchte das nicht.
Ich kann das verstehen. Abfinden. Ich finde es ganz wichtig, dass man versucht, trotzdem weiterzukommen und seinen Weg zu machen. Aber ich kann auch verstehen, verstehen, dass Menschen sagen, wenn sie sich die Führungspositionen dieses Landes heute ansehen, ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft oder in allen Bereichen der Gesellschaft, ich sehe das jetzt auch als Bundesministerin im gesamten bundesdeutschen Blick, dann sehe ich, sie können die Ostdeutschen in Führungspositionen suchen. Und das kann nicht daran liegen, dass sie weniger talentiert oder begabt oder befähigt sind, sondern es muss andere Gründe haben. Und ich kann verstehen, wenn Menschen darüber frustriert sind.
Kann das mit ein Grund sein, warum jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dieser Frust sich dann auch in Wahlergebnissen niederschlägt und die AfD so erfolgreich ist? Ist das mit ein Grund?
Das ist ein Grund, aber ich würde zustimmen dem, was hier vorhin schon gesagt wurde. Gründe sind vielfältig und komplex. Und es ist natürlich immer, wir sehen das ja auch im Westen des Landes, wo ist die AfD besonders stark? Es ist dort, wo sie strukturschwache Regionen haben, wo Menschen den Eindruck haben, dass sie eben nicht in gleicher Weise am Wohlstand des Landes teilhaben können, wo vielleicht der Arzt weg ist, der letzte Bus, wo Menschen abwandern, wo die junge Generation weggeht. Das ist dann eben dieses Gefühl von abgehängt sein und nicht gleichermaßen teilhaben können und andererseits Angst haben auch vor Veränderungen, vor den Auswirkungen Globalisierung und Migration. Das sind es eine Vielzahl an unterschiedlichen Gründen.
Es gibt noch eine Analyse, die kommt von Ihrem Co-Kandidaten für den SPD-Vorsitz in Berlin. Sie wollen ja Vorsitzende werden und da ist ein Mann mit dabei, der heißt Raed Saleh. Der hat gerade einen Gastbeitrag geschrieben, auch zur Wahl in Thüringen. Und da schreibt er folgenden Satz: Uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte. Also SPD, Grüne und Linke. Das heißt, Herr Saleh hält die CDU und die FDP für nicht demokratische Parteien. Bus, hat er recht?
Nein, diesen Satz kann ich nicht mittragen und der ist auch nicht so ohne den Kontext zu sehen. Er hat das ja im Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen gesagt und ich finde wichtig, dass wir ganz klar haben, natürlich sind die Demokraten beiderseits der Mitte. Und es ist wichtig, dass sich die Demokraten in dieser Situation, wo Rechtspopulisten versuchen, unsere Demokratie anzugreifen, dass sich die Demokraten niemals auseinander definieren lassen. Und dass das, was in Thüringen passiert ist...
Entschuldigung, das tut er gerade, oder? Wenn er sagt, die CDU und die FDP sind keine echten Demokraten?
Das ist etwas, was man so nicht stehen lassen kann. Aber ich finde es wichtig, nochmal an den Grund und die Ursache dieser Äußerung ranzugehen. Es ist so, dass in Thüringen die CDU und die FDP den demokratischen Konsens verlassen haben, der bisher immer galt. Nämlich, dass wir keine Regierungsbildung, keine politischen Mehrheiten bilden mit den Stimmen der AfD. Und das ist hier zum allerersten Mal passiert. Und das ist schon etwas, was kritikwürdig ist und worüber es ja auch gerade in den letzten Tagen diese große öffentliche Aufregung gab.
Aber da ist er zu weit gegangen, sagen Sie. Ist die Kanzlerin zu weit gegangen, die gesagt hat, man solle das Ergebnis dieser Wahl rückgängig machen? Das haben ja gerade viele im Osten ihr übel genommen. Sie sind die einzige Ministerin im Kabinett ebenfalls mit Osthintergrund wie die Kanzlerin. Ist das falsch?
Wissen Sie, auch da finde ich es wichtig, den Kontext zu sehen. Wenn man den reinen semantischen Kontext sieht und sagt, naja, das könnte man ja so verstehen, wir müssen so lange wählen, bis das richtige Ergebnis rauskommt,
dann
kann man das als kritikwürdig sehen. Aber ich denke, dass die Kanzlerin etwas ganz anderes gemeint hat. Sie hat nämlich genau das gemeint, worauf sich auch die Parteien, die die Koalition tragen, ja geeinigt haben, dass eben dieser demokratische Konsens, keine Regierungsbildung, keine Mehrheitsbildung mit der AfD, dass das verlassen wurde. Das hat sie kritisiert und ich finde es absolut richtig, wie sie sich da verhalten hat.
Und dass es Menschen gibt im Osten, die jetzt sagen, das ist typisch Merkel, die ist eben auch undemokratisch. Was entgegnet sie denn denen?
Ich finde nicht, dass ich finde generell solche pauschalen Aussagen über, ob jemand demokratisch ist oder nicht, schwierig.
Anlässlich dieses Satzes.
Ich finde, man muss diesen Satz wirklich in der Gesamtheit der Situation sehen.
Und dann stimmt
er. Und es ist eindeutig, dass sie kritisiert hat, dass diese Vereinbarung, dass eben keine Mehrheit mit der AfD gebildet werden, dass das eben in dieser Situation außer Kraft gesetzt worden ist und nicht bei irgendeiner Entscheidung, sondern bei der Wahl eines Ministerpräsidenten.
Okay. Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, hat etwas Ähnliches gesagt. Diese Wahl muss korrigiert werden. Das klingt ja etwas, aber dann widersprechen Sie da ja auch nicht. Sie haben sie nicht gewählt, sondern Sie waren für Olaf Scholz und Clara Geiwitz, also nicht für Frau Esken und Herr Walter Borjans. Finden Sie, die beiden machen einen tollen Job als SPD-Vorsitzende?
Ich finde, auch wenn ich mich am Beginn anders ausgesprochen habe, wir haben hier ein demokratisches Wahlergebnis. Es sind zwei Vorsitzende gewählt worden und sie haben es verdient, dass die Partei jetzt auch das mitträgt, diese demokratische Entscheidung, und dass wir uns eben nicht auseinander dividieren lassen. Es ist doch immer so, dass in dem Moment, wo man anfängt, sich aus den eigenen Reihen heraus zu bekämpfen, schlechte Stimmung zu haben, das ist doch der Verderb von Parteien und von funktionierenden Demokratien. Die Sozialdemokraten müssen zusammenstehen. Gerade jetzt, wir haben in den letzten Tagen bewiesen, dass wir auch für eine stabile Haltung, für eine konsequente Haltung gegen rechts, gegen die Feinde der Demokratie uns positionieren. Da waren wir von Anfang an klar. Und das auch weiter durchzuhalten, auch in anderen Bereichen, halte ich für sehr, sehr elementar, wenn die Sozialdemokratie wieder stärker wird.
Nun muss man aber sagen, dass die beiden Kandidaten ja Stimmung gemacht haben gegen die Große Koalition, also gegen die Regierung, der Sie angehören. Man hatte das Gefühl, wenn die jetzt SPD-Chefs werden, dann wird diese Große Koalition sehr schnell fallen gelassen. Und dann frage ich mich, was passiert ist. Dann sind die zu Ihnen gekommen, zu den Ministern, und dann sind die so klein wieder rausgekommen und haben gesagt, na gut, die GroKo bleibt. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie den Kopf kürzer gemacht? Haben Sie gesagt,
glauben Sie das?
Chef? Ja, das glaube ich.
Nö, also ich sag mal, wir haben ja viele Gespräche geführt und wir haben auch einen guten Umgang miteinander. Es gibt jede Woche...
Wissen Sie, wenn Politiker sagen, wir haben einen guten Umgang miteinander, das klingt irgendwie immer so wie, ich liebe meine Frau. Und man denkt aber, das sagt man kurz, ich weiß es nicht.
Also ich sag mal, wissen Sie, ganz ehrlich, irgendwann ist doch die Endzeitdebatte auch mal einfach mal vorbei.
Ich bin ja bei Ihnen, also, aber guter, was heißt denn das? Die kamen doch an und haben gesagt, wir wollen, dass Sie bitte aufhören, Ministerin zu sein.
So haben die das nicht formuliert. Ich sage seit 2 Jahren das Gleiche. Ja? Diese große Koalition, die hat einen Auftrag. Wir haben verdammt noch mal unseren Job zu machen.
Ja.
Und es gibt genügend Probleme, die wir haben. Und es geht darum, dass die SPD einen Unterschied macht, dass die Leute es auch sehen. Und wissen Sie was? Heute ist ein guter Tag. Weil
ich weiß nicht, wir kommen ja drauf. Dass Sie das wissen, was
Unterschied gemacht.
Aber wie haben Sie denn Frau Esken und Herrn Walter Borjans davon überzeugt?
Naja, ich sag mal, der Parteitag hat ja einen Auftrag gegeben, Gespräche zu führen. Und auch auszuloten, wie bestimmte Dinge, die die SPD wichtig findet, auch in dieser Koalition umgesetzt werden können. Und ich sage Ihnen, das, was heute mit der Grundrente gelungen ist, mit all diesen Dingen, die wir auch sonst bewegt haben, man muss das mal anerkennen, dass die SPD so viele ihrer wichtigsten Projekte tatsächlich geschafft hat, durchzusetzen. Da muss man auch dann mal sagen, wir haben auch eine Verantwortung für Deutschland. Und es geht darum, dass wir für eine verlässliche, stabile Regierung stehen. Offensichtlich
aber
haben wir ja das überzeugt.
Das ist alles fein, aber dann müssen Sie schon, wenn wir jetzt bei der Grundrente sind, dann müssen Sie schon sagen, wie Sie das bezahlen wollen. Weil der Finanzminister SPD, Olaf Scholz, hat gesagt, wir machen eine internationale Finanztransaktionssteuer. Die wird es nicht geben. 1,4 Milliarden müssen Sie aber pro Jahr jetzt erstmal aufwenden am Anfang und dann noch mehr.
Also ich habe andere Informationen. Ich habe heute Morgen im Kabinett auch Olaf Scholz kurz gesprochen.
Wer hat Geld?
Hat uns signalisiert, Hubertus Heil war auch dabei, dass das mit der Finanztransaktionssteuer sehr wohl auch klappen wird.
Wann?
Da müssen Sie Olaf Scholz fragen. Also ich bin Ihre Familienministerin.
Also am 1. Januar 2021 kommt die Grundrente, die tatsächlich für 1,3 Millionen etwa, man wird ja dann sehen, wer dann tatsächlich dann bedarfsberechtigt ist, wird dann einen Unterschied machen. Mhm. Aber ich glaube nicht, bis zum 1. Januar 2021 wird eine internationale, also europäische Finanztransaktion, habe ich nicht gehört.
Naja, über den Zeitablauf, das wird sich jetzt ja ergeben. Aber
was denn, wenn sie
ja
nicht kommt?
Naja, es ist ja eine
Vereinbarung. Dann müssen Sie Steuern erhöhen. Oder was passiert dann?
Es ist ja eine Vereinbarung getroffen. Es gehört ja auch zum Kompromiss dazu, dass Hubertus Heil aus seinem Etat 400 Millionen Euro beisteuern wird zur Finanzierung. Und
400 von 1,4 Milliarden.
Das wissen Sie, wir haben soweit darüber gesprochen, und sonst wäre das auch nicht ins Kabinett gekommen, dass die Finanzierung klar ist. Für die Finanzierung dieser Frage ist der Finanzminister zuständig. Und wenn er einwilligt, dass dieses Gesetz so ins Kabinett kommt, dann gehe ich ganz klar davon aus, dass diese Fragen geklärt sind. Ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, dass das nicht geklärt ist.
Okay, das klingt so, wie wenn ich meinem Mann sagen würde, ich hätte gerne den Fernseher, aber wie der finanziert wird, musst du schon schauen.
Nein, dafür ist der Finanzminister zuständig. Also ich habe nur noch ein paar Ideen, was man noch Gutes für die Familien tun könnte. Ne?
Und,
da müssen wir auch Geld für haben. Okay. Und ich sage Ihnen, mit dem Gute-Kita-Gesetz, starke Familiengesetz, was wir gemacht haben, da sind auch große Investitionen ermöglicht worden, die den Familien, den Kindern ganz konkret helfen. Und das ist ursozialdemokratische Politik. Das ist doch toll,
oder nicht? So, Sie haben ja ein totales Talent dafür, die Dinge total schön auch zu nennen. Jetzt wollen Sie Berliner SPD-Chefin werden. Man fragt sich eigentlich...
Nicht nur schön zu nennen, gut zu machen.
Naja, aber die Frage wäre ja noch gewesen, wie Sie für Berlin einen guten Slogan finden, die schnelle Flughafenstadt oder was wird es denn werden?
Wissen Sie, für mich ist der Anspruch, dass wir eine Stadt für alle gestalten. Mhm. Eine Stadt, in der sich eben nicht entscheidet nach dem Geldbeutel, wer im Zentrum leben kann und wer nicht. Eine Stadt, in der Menschen auch ohne Auto überall hinkommen, aber ihnen nicht versagt wird, das Auto gut zu benutzen. Mhm. Eine Stadt, in der tatsächlich wir einen Hauptstadtflughafen, der auch eine Hauptstadtanbindung hat, und in der wir genügend Wohnungen bauen, damit eben nicht der Markt die Preise um 300% hochtreiben kann.
Okay.
Das sind Dinge, die sind mit dem Slogan eine Stadt für alle verbunden. Die Hamburger machen es doch vor.
Die gute Stadt für alle. Gute Stadt für alle.
Na, die sagen die ganze Stadt im Blick. Ja?
Arm aber sexy war auch mal ein ganz guter Slogan.
Das soll's,
arm aber sexy, das wäre es aber dann nicht mehr.
Ich glaube, darüber sind wir ein bisschen hinaus jetzt.
Sind nicht mehr sexy oder nicht mehr arm?
Ach doch. Also ich sag mal, wissen Sie, das ist ja jetzt wieder so eine Aussehensfrage.
Okay,
ne?
Nein.
Also ich finde das ja interessant. Ich fand das ja super, Ihnen zuzuhören. Ich stelle mir das so vor, wenn man Mäuschen bei Ihnen in einer Redaktionskonferenz spielt, dann wird erstmal die Haarfrisur analysiert bei der Frage, ob ein Politiker eigentlich eine Grundkompetenz hat. Also ich würde da echt mal gerne noch mal zuhören, aber das können wir ja später vertiefen.
Kommen wir nachher dazu. Frau Giffey. Sie haben jetzt eine Rede gehalten, die gut klingt. Sie wollen gewählt werden zur Berliner SPD-Chefin. Auf dem Weg dahin gibt es ein paar Hürden. Es gibt auch Kritik an Ihrer Kandidatur und es gibt einen massiven Stolperstein. Der hat aber etwas mit dem Leben zu tun, das auf der privaten Seite passiert und mit Ihrem Mann. Es gibt eine Affäre. Ihr Mann ist verbeamteter Veterinär und er ist eben im Dezember aus dem Dienst entlassen worden, weil man gesagt hat, da waren Abrechnungen nicht richtig, da war eine Dienstreise falsch deklariert. Das ist eine relativ doch schwere Sanktion für einen Beamten, dass man aus dem Dienst entlassen wird. Sie haben sich nicht dazu geäußert, weil Sie sagen, es ist eine Privatangelegenheit. Aber zu wissen, wann Sie davon wussten und ob das lange Zeit dann doch schon gelaufen ist, ohne dass es möglicherweise in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil Sie eben sind, wer Sie sind, das wäre gut. Also wann wussten Sie davon?
Wissen Sie, ich finde, und ich habe das immer so gehalten, von Anfang an, ich gebe sehr viel von mir für diese Arbeit, die ich mache, für diese Aufgabe, für dieses Land. Ich bin in der Öffentlichkeit, in all meinen Facetten meiner Persönlichkeit. Aber ich habe mein Privatleben immer auch nicht mit der Politik, die ich mache, verbunden.
Und das ist auf jeden Fall noch Teil des Privatlebens, auch wenn es zum Teil Berührungen hat mit dem, was Sie tun.
Ich bin nicht als Ministerin in einer Situation, in der ich über Familienangehörige Auskunft erteile. Und dabei bleibe ich auch.
D'accord. Wissen das die politischen Gegner auch oder müssen sie befürchten, dass sie dann, wenn sie sich zur Wahl stellen, tatsächlich dann eine Munitionierung haben auf der anderen Seite, dass das im Wahlkampf verwendet wird?
Das wissen Sie nie, was alles im Wahlkampf verwendet wird. Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die nicht wollen, dass Dinge gelingen, immer alles Mögliche verwenden im Wahlkampf. Das Entscheidende ist ja der eigene Umgang damit und die Frage, worauf man sich in seiner Arbeit konzentriert. Und ich erlebe, dass die Menschen, für die ich Politik mache, mit denen ich in Kontakt bin, auch jetzt noch, auch als Bundespolitikerin. Ich habe über 1000 Termine gemacht in den 2 Jahren als Bundesministerin vor Ort. Und die Leute, mit denen ich zusammenkomme, die sagen mir, wir wollen, dass Sie für uns was verbessern und dass die Stadt funktioniert, dass das Land funktioniert. Das ist die Aufgabe.
Okay.
Und daran orientiere ich mich.
Dann noch ein paar politische Positionen. Mit dem Satz, Multikulti ist gescheitert, hatte mein Vorgänger Heinz Buschkowski.
Er hat eine sehr wichtige Thematik auf die Tagesordnung gebracht, die wichtig ist und die wir diskutieren müssen. Und er hat an bestimmten Punkten recht gehabt. Man kann das nicht in jeder Absolutheit sagen. Aber was er gemacht hat, ist, er hat die großen integrationspolitischen Fragen, die wichtig sind für unser Land, auf die Tagesordnung gesetzt und hat eben auch kein Blatt vor den Mund genommen bei den Fragen, wenn Integration nicht gelingt. Und diese Fragen müssen wir stellen.
Okay.
Und das, was in Nordrhein-Westfalen passiert, zum Thema Clankriminalität. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Ich hatte in Neukölln, in Berlin haben wir 12 Großclans. Ich hatte in Neukölln 8 von denen. Und dann kann ich das nicht verstehen, warum man manchmal eine ideologische Diskussion darüber führt, ob man das überhaupt Clankriminalität nennen darf. Ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass das aufhört. Und wir müssen besser organisiert sein als die organisierte Kriminalität. Und das ist das Signal, was auch von der SPD aus gehen muss.
Würden Sie denn den Satz so formulieren? Multikulti ist gescheitert?
Ja oder nein?
Ich würde wahrscheinlich etwas anders formulieren.
Also nein. Multikulti ist ein bisschen gescheitert.
Wissen Sie, der Punkt ist doch, wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Integrationsgeschichten in Deutschland.
Absolut.
Und ich finde nicht, dass man die wegreden sollte, indem man einen absoluten Satz sagt, der ein generelles Scheitern beschreibt. Aber man muss auch sagen, es gibt Fälle, wo das nicht funktioniert. Es gibt Fälle, wo sich Leute nicht an Regeln halten. Und da müssen wir ganz klar sein, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlässt, der muss die Grenzen und das Stoppsignal des Staates auch zu spüren bekommen.
Wir haben nur drei, weil wir sonst sehr lange, aber das würde ich gerne wissen, wenn Sie das vervollständigen würden. Ein Mindestlohn von 12 Euro finde ich
perspektivisch gut, aber man muss auch schauen, wie man das realisiert bekommt und wie kleine Handwerksbetriebe sowas auch stemmen können.
Der Mietendeckel in Berlin, also die staatliche Festlegung von Höchstmieten, ist
eine jetzt Reaktion auf eine Akutsituation. Wir haben Steigerungen von Mieten mit bis zu 300%. Das ist eine Lage, die ist wirklich gravierend für viele Mieterinnen und Mieter in der Stadt. Es darf aber nicht zu einer Dauerlösung werden, sondern diese Zeit, diese 5 Jahre, die jetzt gegeben sind, sind eine Atempause für die Mieter. Die müssen genutzt werden, um Neubau zu realisieren, um mehr Angebot zu schaffen. Dafür sind alle Kräfte zu bündeln und zu stärken.
Dass sich Unternehmen über die Frauenquote beschweren?
Kann ich nur in Teilen nachvollziehen. Ich finde, wenn wir in Deutschland bei Vorständen in den großen Chefetagen der Unternehmen 93% Männer haben, alte weiße Männer meistens, die Thomas und Michael heißen und fast ausschließlich aus Westdeutschland kommen, dann und nur 7% Frauen, dann finde ich, ist es an der Zeit zu sagen, liebe Leute, die Frauen in Führung, das ist kein Verdruss der Wirtschaft und auch kein ordnungspolitischer Sündenfall, sondern es ist einfach zeitgemäß. Reine Männerclubs sind es nicht mehr. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen in Führung vertreten
sind. Das ist der neue Gesetzentwurf. Und wir gucken mal, wie weit Sie damit kommen. Vielleicht in dieser Koalition oder wer weiß, in der nächsten, falls die CDU nicht mitmacht. Herzlichen Dank.
Gerne.
Franziska Giffey, viel Erfolg auf Ihrem Weg. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und so verließen Sie sich. Der Männerclub, über den wir schon geredet haben, ist der bei der CDU. Aber die Grundrente, das würde ich gerne noch mal wissen, Herr Fleischhauer, das ist jetzt außerhalb der Dinge mit den Frisuren. Die Grundrente, die jetzt tatsächlich, also 1,3 Millionen Menschen, die zu wenig eingezahlt haben, helfen soll, zumindest so 800, 900 Euro im Monat zu bekommen. Ist das ein Meilenstein der Sozialpolitik oder nicht?
Ich fand interessant, dass Frau Giffey gesagt hat, wie man die Harmonie letztlich hält in der Großen Koalition. Das eine ist, wir machen Gesetze, von denen wir nicht genau wissen, wie sie eigentlich finanziert sind. Darum soll sich der Finanzminister darum kümmern. Wir haben in der größeren Runde nicht darüber gesprochen. Und das andere war, womit sie ja recht hat, wir haben uns mit der SPD eigentlich bei allem durchgesetzt.
Ja.
Das ist natürlich, würde ich sagen, auch ein kleines Problem für die CDU. Das geht ja sogar so weit, dass wir neulich, wenn die Frau Esken, also die Parteivorsitzende, sagt, pass mal auf, da sind hinten drei Leute, erschießt die mal, wie diesen armen Ostbeauftragten der CDU, der zu früh gratuliert hat, die Kanzlerin sofort sagt, ja komm, der wird aus dem Weg geräumt. Und ich glaube, dass das, sagen wir, für die SPD ein schönes Gefühl ist, aber für die CDU möglicherweise genau die Probleme produziert, die wir dann in Umfragen auch sehen.
Ist das so, Frau Amann? Sehen Sie das so?
Also ich würde dem Kollegen teilweise zustimmen, dass diese Grundrente schon in erster Linie das Ziel hat, die GroKo sozusagen bis zu ihrem gesetzlichen Rentenalter, wenn man so will, zu bringen. Ja, also bis zu ihrem normalen Ende. Also wenn dieses Projekt nicht geklappt hätte, dann wäre das, denke ich, auch das Ende der GroKo gewesen. Und natürlich ist die Finanzierung ungeklärt. Und dieser Zeitpunkt vom 1.1. des nächsten Jahres, dass es bis dahin klappt, das halte ich auch für wirklich alles andere als ausgemacht. Wenn man daran denkt, dass die Rentenversicherungen, die haben ja so eine Stellungnahme dazu abgegeben. Und wenn man sich die anschaut, ist das schon frappierend, dass da eine Behörde schreibt, also quasi einen Alarmbrief schreibt in einer Weise, das kommt schon einer Meuterei irgendwie gleich. Das kann auf keinen Fall klappen, das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen das und dies und das wird nichts mehr. Und also ich habe wirklich große Zweifel, ob sich da Frau Giffey und Herr Scholz nicht ein bisschen was vormachen, wenn sie denken, das klappt jetzt.
Dann warten wir das mal ab. Frau Schulz, das Kabinett hat heute eine Sache beschlossen, die auch in Ihrem Bereich sehr fällt, weil Sie sich unheimlich viel mit Internet, Online und all dem beschäftigen, was in Social Media passiert. Das soll, so will es das Gesetz, in Zukunft strafbarer sein. Hasskommentare möchte man dadurch verhindern oder dem begegnen, indem man sagt, also wer Gewalt wer Vergewaltigungsfantasien, aber eben auch radikale Propaganda ins Netz stellt, der wird härter bestraft. Und so Unternehmen wie Facebook, die müssen das dann sofort melden. Glauben Sie, das hilft, um diesem Phänomen Herr zu werden?
Ich glaube vor allem angesichts der schieren Masse des Hasses und der Hetze, die wir im Internet haben, ist es einfach unheimlich schwer, das überhaupt nur durchzusetzen. Der Richterbund geht von 150.000 Fällen aus pro Jahr. Wer soll die bearbeiten? Wir haben, glaube ich, das Personal überhaupt nicht. Mhm. Insofern ist das ein Zeichen, ja, wir haben das jetzt auf der Agenda, dieses Thema, das uns tatsächlich im Alltag beschäftigt. Aber eine wirksame Maßnahme dagegen sehe ich das nicht. Mhm.
Haben Sie, Frau Ammann, der Anlass war ja der Mord unter anderem, ein Anlass an Walter Lübcke im letzten Jahr, weil man gesehen hat, da braut sich etwas zusammen, wo eben aus der Hetze dann auch eine Tat wird. Jetzt haben wir gerade in dieser Woche eben diesen Schlag gegen eine rechte Terrorzelle, so heißt das. Also ein Dutzend Männer, die sich im Internet kennengelernt haben, mit verabredet haben, dass sie zusammen eben Taten begehen wollen. Was weiß man eigentlich mittlerweile über diese, ja, was ist das, eine rechte Terrorzelle, was ist das, eine Freizeitvereinigung von Menschen, die denken, sie müssen das Gesetz in eigener Hand nehmen?
Also wie gefährlich ist das? Zelle klingt fast zu niedlich für die. Also, und es waren auch weit mehr als 12. Es wurden nur 12 Leute jetzt in Haft genommen. Mhm. Also das sind die sozusagen der harte Kern, die vier echte Mitglieder und 8 Sympathisanten, die da verhaftet wurden. Mhm. Und das ist schon, mich hat es gewundert, dass das nicht noch mehr Aufregung erzeugt hat, dieser Fall. Weil das war wirklich eine Gruppe, die sich zu massiven Straftaten da zusammengetan hatten. Die wollten einen Bürgerkrieg anzetteln. Die wollten in 10 Bundesländern Morde begehen, gezielt gegen insbesondere Muslime, Asylbewerber und mit dem Ziel, um die muslimische Community dann quasi zum Gegenschlag zu provozieren, sodass dann eine Art Bürgerkrieg ausbricht zwischen eben den Muslimen und Nichtmuslimen, also quasi aus deren Sicht zwischen den Deutschen und den Ausländern.
Und die waren auch schon bewaffnet?
Die hatten Waffenlager, die hatten selbstgebaute Waffen wie der Attentäter von Halle, die hatten selbstgebaute Handgranaten, Morgensterne, Äxte, Messer. Also es ist wirklich extrem beunruhigend. Und wenn man denkt, wie viel wir über, sagen wir mal jetzt Konnewitz und Randale dort an Silvester oder bei dieser Demo da neulich, wie erregt darüber diskutiert wurde, sozusagen die linksextreme Gewalt. Und man sieht im Vergleich dazu diese Gruppe, die wirklich eine Terrorgruppe offenbar war. Also das hat ja auch die Bundesanwaltschaft gesagt. Und die sind ja jetzt nicht im Verdacht, irgendwie da linke Ideologen zu sein. Also wenn die so einen massiven Verdacht hegen, dann spricht da doch einiges für. Mhm. Und das kann einen wirklich nur extrem beunruhigen.
Herr Fleischhauer, eine der Worte, die diese Männer im Mund geführt haben, war Umvolkung. Wir müssen etwas tun gegen die Umvolkung. Die Umvolkung ist wiederum ein rhetorischer Standardbegriff in weiten Kreisen der AfD, was wiederum einige Beobachter dazu gebracht hat, zu sagen, das, was da an politischer Rhetorik passiert, hat eine Auswirkung, die in Gewalt umschlagen kann. Ist das ganz falsch?
Nö, kann. Also die Leute lesen sich ja alles Mögliche so an. Findet man ja auch bei diesem Breivik, diesem norwegischen Attentäter. Der hat sich dann von Amerika bis Frankreich und Deutschland alles Mögliche in seine Manifeste geschrieben. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, sozusagen, wenn man so auf Fährtenlese geht und sagt, guck mal, da hat er so einen Begriff. Und dann ja letztlich versucht, den Politiker oder einer Partei das zur Last zu legen, weil eben irgendwelche Irren sich jetzt darauf berufen. Das haben wir andersrum auch schon mal gemacht in den 70er Jahren, wo dann sozusagen jeder linke Autor verhaftet wurde, wenn die RAF irgendwelche Pamphlete rausgegeben hat, nachdem sie, oder Bekennerschreiben, nachdem sie Politiker erschossen hat. Ich glaube, da kommen wir auch auf eine ziemlich schiefe Ebene. Also das, was die AfD sagt, können wir uns ja erstmal damit befassen, das reicht doch schon. Naja, und dann, dass die Diskurse so ein bisschen, die Leute die Kontenance verlieren und die Gelassenheit, das gilt ja nun auch nicht nur für die AfD. Also ich habe das eine Beispiel genannt von Elmar Brok, der über die missliebigen Rechten in der CDU sagt, das ist ein Krebsgeschwür. Auf Deutsch, die muss man ausmerzen. Oder jetzt in dem Zusammenhang mit Thüringen.
Ja, aber ich meine, wenn CDU-Präsidium läuft dann nicht los und bewaffnet sich mit Äxten und Morgensternen.
Ja, das tut die AfD aber auch doch nicht, oder?
Nein, aber wenn natürlich jemand wie Herr Höcke auf einer Pegida-Demo sagt, wir müssen irgendwie, die Politik ist ein Kampf, wir müssen irgendwie die Verhältnisse wieder vom Kopf auf die Füße stellen und die herrschende Klasse besiegen und die Altparteien besiegen. Und
Das war jetzt am Montag.
Das war jetzt gerade am Montag. Und also ich meine, um es klar zu sagen, also Herr Höcke hat nie explizit dann, zur Gewalt aufgerufen. Aber natürlich fällt das vor diesem Publikum, fällt das doch da auf eine, trifft auf eine Lebenshaltung, also, die genau das ja auch befürchtet. Das weckt ja auch Ängste und das schürt ja auch die Wut bei diesen Leuten.
Also wenn man wie ich in den 70er Jahren politisiert ist und sagen wir, schon mal auch so bestimmte Erregungswellen mitgemacht hat, ich empfehle allen, sich mal anzugucken, zum Beispiel Reden von Rudi Dutschke. 68 gibt ein langes Gespräch mit Herrn Gauß. Wenn Sie das, wenn Sie da zum Teil Sätze nehmen und den Leuten heute vorlegen und sagen, sag mal, wer hat denn das gesagt, Herr Höcke oder Herr Dutschke, dann wissen die Leute nicht mehr.
Also genau, aber müssen Sie es wissen, Frau Schulz ist geboren 1990. Das heißt, sie war bei Dutschkes Reden nicht anders als Sie noch nicht dabei.
Ich wollte noch mal darauf hinweisen, aber das ist also das mal keine Spezialität der Rechten, jedenfalls davon zu sprechen, dass man das System umwälzt.
Aber dann müssen Sie sich jetzt schon entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Also ja, wenn Sie es bei Herrn Dutschke kritisieren, müssen Sie es doch bei Herrn Höcke erst recht kritisieren.
Ja, kritisiere ich auch. Das war nicht unser Punkt. Die Frage aber war, wird dieses lose Reden dazu führen, dass diese Leute anfangen, sich zu bewaffnen?
Ja, sieht man ja. Sie glauben nicht, Frau Schulz, was glauben Sie?
Ich finde gerade viel erschreckender, was alles nicht gesagt wird. Also während AfD-Rhetorik da vielleicht sehr laut ist, wird nicht gesagt. Also Sie haben gerade gesagt, es gab gar nicht so ein großes Aufhebens um diesen Fall, wie es das hätte geben müssen. Ich glaube, da, wo das sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, sind die Gruppen, die davon bedroht sind. Also Muslime, Asylsuchende, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ich habe gerade keine Politiker gehört, die mal laut gesagt haben, hey, wir sind hier, um euch zu schützen. Wir sehen diese Gefahr und wir wollen dagegen jetzt Maßnahmen ergreifen. Das wäre in so einem Fall aber wichtig.
Frau Ammann, Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit der AfD. Sie haben ein Buch geschrieben. Können Sie erklären, wo es doch mal gesagt wurde in der AfD, mit Pegida wollen wir eigentlich nicht zusammen auftreten. Warum Herr Höcke jetzt gerade, und er war seit 2 Jahren nicht mehr da, warum er jetzt gerade, der kommt aus Thüringen, diesen Auftritt dann doch gezielt offensichtlich gesucht hat? Mhm. Wie erklärt sich das?
Also es kann die völlig harmlose Erklärung dafür geben, dass das ein Jubiläumstag für Pegida war. Das war, glaube ich,
Jahre?
Deren 2000. Veranstaltung oder
so.
Tausendjährige Veranstaltung. Also das kann einfach nur harmloserweise daran gelegen haben. Da würde ich jetzt vielleicht gar nicht so viel reingeheimnissen. Aber es ist schon interessant, dass jetzt auch, er hat ja diesen Rückenwind durch dieses Thüringen-Ereignis, also durch diese Wahl, wo er ja nun eindeutig eine Schlüsselfigur war, die diese ganze Krise in diesem Bundesland ausgelöst hat und diese letztlich Regierungsnotstand, wenn man so will. Und mit diesem Rückenwind und dieser Bugwelle kam er dann, da ist er sozusagen nochmal auf den Marktplatz gegangen. Er hat lange Zeit keine Veranstaltungen dieser Art gemacht, wo er so richtig volkstribunmäßig nochmal eine Rede gehalten hat. Und das zeigt eben, dass er natürlich auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein jetzt hat, zieht aus diesem Ereignis und sich da nochmal richtig präsentieren wollte. Und dieser Abgrenzungsbeschluss, den Sie erwähnt haben, also wir wollen nichts mit Pegida zu tun haben, das ist aus der, muss man sagen, aus der Kreidezeit der AfD, als Frau Petri noch da war. Der ist, ich glaube, der wurde zwar nie explizit abgeschafft, aber der hat auch nie gegolten, wenn man ehrlich ist. Also das war ein Versuch von Frau Petri, die Partei ein bisschen einzuhegen. Da hat sich aber niemand groß dran gehalten.
Wir reden gleich über Thüringen, Herr Fleischhauer. Markus Söder hat heute zwar gesagt, es fällt ihm zwar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu ein, aber man muss ja sagen, es gab ein Angebot von Bodo Ramelow, der letzte Woche hier war und noch letzte Woche wirklich auch sagte, warum soll ich mich denn zurückziehen? Jetzt hat das getan, am Montag hat gesagt, ich trete einen Schritt zurück. Die CDU-Ministerpräsidentin, die vor mir war, Frau Lieberknecht, soll statt meiner Ministerpräsidentin Wehren in einer kurzen Regierungszeit zu Neuwahlen führen. Fast alle haben zugestimmt, aber jedenfalls die, für die es wichtig war, nur die CDU nicht. Warum haben die das tolle Angebot abgelehnt?
Weil das kein tolles Angebot war. Und das, was wir in der Zeitung gelesen haben, was das Angebot angeblich war, dass er großmütig zurücktritt, war es doch gar nicht. Sondern er hat gesagt, also wir haben gewählt hier in den Thüringer Landtag. Ich glaube, das war im November, wann war das? Oktober, November. Jetzt sind meine Umfragewerte besser. Ich hätte gerne Neuwahlen. Was okay ist für jeden Politiker. Dann hat er gesagt, der CDU, pass mal auf, wir lösen jetzt den Landtag erstmal auf. Und als Trostpflaster bekommt ihr für 60 Tage eine Ministerpräsidentin der CDU, die übrigens die meisten von euch hassen. Da würde ich mal sagen, als CDU, das ist aber ein Angebot, ob ich das annehmen soll. Also wahnsinnig großmütig war das jedenfalls nicht. Das heißt, der Ramelow, was ja ihm auch nicht vorzuwerfen ist, versucht sich aufgrund dieser tollen Umfragesituation jetzt noch mal mit Neuwahlen besser zu positionieren.
Kann man das auch anders sehen, Frau Ammann?
Ich denke schon.
Okay. Ja, aber das habe ich, noch über Spiegel Online extra noch mal nachgelesen. Erst, genau, deswegen, das ist das Killer-Argument. Dass jemals erst die Frage war, erst muss sich der Landtag auflösen und dann kriegt ihr eure Ministerpräsidenten für 60
Frau Ammann, wie kann man
das ist übrigens ganz witzig, dass man immer gesagt hat, sehen. Dass dieser glücklose FDP-Ministerpräsidentin, der da 2 Tage im Amt war, dass es immer hieß, er muss jetzt zurücktreten und sofort und zu 100% und er darf auch nicht mehr auch nur einen Fetzenamt würde noch haben. Und dann fiel den Leuten auf, ach so, aber wer organisiert denn jetzt eigentlich die nächste Landtagswahl? Also das war schon...
Also kann man das anders sehen?
Nein, ich sehe es schon anders als Sie. Natürlich war das kein uneigennütziges Angebot von Herrn Rahmen. Das war nicht, weil er der CDU irgendwie jetzt einen Gefallen tun wollte. Und es stimmt auch, dass Frau Lieberknecht alles andere als beliebt sozusagen ist bei der Mehrheit der CDU
Doch,
Thüringen.
Doch, bei der
Mehrheit der CDU Thüringen, genau, wollte ich gerade sagen. Aber es war trotzdem ein Vorschlag, der auf gewisse Weise auch gesichtswahrend der CDU ermöglicht hätte, dieses Dogma nichts machen mit der Linkspartei irgendwie zu überwinden und irgendwie aus dieser Ecke rauszukommen, in die sich manövriert haben. Es muss doch irgendwie jetzt eine Lösung gefunden werden für dieses Bundesland. Und das war eine Lösung, die jetzt zumindest ein gewisser Ausweg war, ohne dass man da jetzt sich völlig verkauft hätte. Und dass man dann sagt, nein, ehe wir die Lieberknecht nehmen, dann lieber doch nicht. Oder wenn, dann muss die auch für 100 Jahre bleiben. Oder was die dann für Bedingungen gestellt haben, die CDU. Also das war klar, dass Ramelow das wiederum nicht annehmen konnte. Und jetzt stehen wieder alle da und sind so schlau wie vorher.
Frau Schulz, Sie erklären ja Politik für junge Leute. Sie machen das immer sehr kurz und knapp und so, dass es jeder versteht. Kann man das noch erklären?
Nee, das ist wirklich sehr schwer vermittelbar. Und das ist auch die Sorge, die ich immer habe, wenn es so viel, ehrlich gesagt auch in Sendungen wie dieser hier, wenn es so viel um diese ganzen Rochaden geht, die in Parteien stattfinden, das fördert eher Politikverdrossenheit, als dass es neugierig macht auf das, was in der Politik passiert. Ich kann aber auch verstehen, natürlich müssen wir das diskutieren. Natürlich muss da jetzt mal irgendwie eine Lösung rauskommen und müssen im Zweifel auch die Leute, die das nicht hinbekommen, kritisiert werden und dafür irgendwie in die Öffentlichkeit gezerrt werden, dass sie das nicht hinbekommen.
Eine Lösung wäre schon schön. Das nehme ich jetzt gerne mit auf in mein nächstes Gespräch. Es ist nämlich zu Gast einer, der lange Zeit Verantwortung getragen hat in Thüringen als Ministerpräsident. 11 Jahre lang, davor hat er 12 Jahre lang im Westen regiert als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, der Ehrenvorsitzende der Thüringer CDU ist jetzt da. Bernhard Vogel, herzlich willkommen. Herr Vogel, schön, dass Sie da sind. Ja, Thüringen sucht händeringend einen Ministerpräsidenten. Stehen Sie bereit?
Ich sitze bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Das wär's.
Aber nicht stehen. Ich stehe nicht bereit. Ich finde, ein Ministerpräsident sollte unter 80 sein.
Das ist ein Wort. Aber es ist schwierig geworden, Herr Vogel, offensichtlich. Christine Lieberknecht, die Sie gut kennen, wurde eben vorgeschlagen. Sie hat jetzt gesagt, nein, ich will es nicht machen. Hätten Sie ihr geraten, das Angebot anzunehmen? Hätten Sie der CDU geraten, dieses Angebot anzunehmen?
Frau Maischberger, es hat sehr lange gedauert, bis Herr Ramelow umgesetzt hat, dass er zwar mit seiner Partei bei den Wahlen gewonnen hat, dass seine Regierung aber die Mehrheit verloren hat. Mhm. Und dass deswegen auch er sich bewegen muss. Und dieser Vorschlag Lieberknecht war zum ersten Mal das Einräumen, er bewegt sich doch.
Ja.
Der Vorschlag war allerdings in der Tat prüfungsbedürftig. Nach meiner Meinung so nicht akzeptabel.
Warum nicht?
Wir brauchen, bis wir Neuwahlen haben, selbst wenn sie beschlossen würden, gut 2,5 Monate. So lang dauert die Vorbereitung, müssen Kandidaten aufgestellt werden. Und
70 Tage heißt es.
70 Tage sind nach meiner Rechnung etwa 2,5 Monate. Genau. Und wenn Sie etwa 4 bis 6 Wochen nach der Wahl bis mit der Regierungsbildung betraut sind, dann kommen Sie auf 3, 3,5, 4 Monate. Mhm. Und Sie können ein Land wie Thüringen nicht von jetzt bis zum Sommer nur durch einen zurückgetretenen Ministerpräsidenten ohne jedes Kabinettsmitglied führen lassen.
Aber Frau Lieberknecht, die ja Ministerpräsidentin auch war, die hat gesagt, ja, ich mache das. Also ja, ist die denn völlig irre,
doch,
das anzunehmen dann?
Sie haben doch
dann
mich gefragt,
ja, das stimmt,
ob ich das für zweckmäßig halte.
Ja, Sie hätte
und ich halte es nicht für zweckmäßig, sondern habe einen den Gedanken von Herrn Ramelow durchaus nicht verwerfenden, aber weiterführenden Vorschlag. Mhm. Ich empfehle für Thüringen das Wiener Modell, wo wir ja gesehen haben, dass eine funktionsfähige Regierung, in diesem Fall sogar von einem ganzen freien, unabhängigen Staat, durch Fachleute besetzt, so lange im Amt waren, bis nach einer neuen Wahl eine legitime und reguläre Regierung zustande gekommen ist. Mhm. Genau das kann man. Man muss sich nach Männern und Frauen umsehen in Thüringen, die keiner Partei angehören, die aber allgemein anerkannt sind. Solche Persönlichkeiten gibt es in allen Ländern, auch in Thüringen, und soll dann für die nächsten 3-4 Monate diese Regierung die Wahlen vorbereiten und die täglich notwendigen Entscheidungen treffen lassen und nicht von hinten aufzuzäumen. Denn wir müssen mit, ich bin ja durchaus im Gegensatz zu anderen der Meinung, am Ende müssen Neuwahlen stehen.
Ja, wer ist denn nicht der Meinung?
Aber bitte erst, wenn die Wellen ein bisschen geglättet sind.
Moment. Das ist doch genau der Vorwurf. Die CDU hat massiv an Zustimmung verloren. Und das ist das, was man jetzt der CDU vorwirft. Man sagt, natürlich wollt ihr gar nicht so schnell Neuwahlen, weil ihr würdet nur verlieren. Die Hälfte der Fraktion wäre nicht mehr im Parlament. Also die kleben an ihren Sesseln. Und deswegen lassen Sie Frau Lieberknecht im Regen stehen.
Ja, und genau deswegen,
und
weil ich diesen Vorwurf fürchte,
rede
ich dafür.
Stimmt er denn?
Darf ich meinen Gedanken äußern?
Wenn Sie danach oder dann?
Weil ich diesen Vorwurf fürchte, bin ich der Meinung, auch die CDU sollte Neuwahlen zustimmen.
Gut, also.
Aber
stimmt
sie, sollte berücksichtigen, dass man Neuwahlen, wenn man sie jetzt durchführt, wahrscheinlich mit ähnlichem Ergebnis wiederkommt. Und man sollte Neuwahlen durchführen, damit eine regierungsfähige Mehrheit entsteht.
Naja, das stimmt.
Und nicht, dass sich in der jetzigen Diskussion Leute bestätigt oder in Frage gestellt werden. Ich mute meiner Partei zu, Neuwahlen zuzustimmen, aber ich mute allen zu, in der Mitte nicht noch mehr Abbrüche zuzulassen, sondern Neuwahlen durchzuführen, wenn eine gewisse Konsolidierung in der aufgeregten Welle erreichbar ist.
Aber man könnte jetzt auch sagen, das ist ja nichts anderes als die Angst, dass man sein Mandat verliert, weil es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse im Prognosenmoment genauso sind wie bei der Wahl. Die Linke würde im Moment gewinnen, die CDU würde verlieren, die SPD würde leicht gewinnen, die AfD. Also das sind die Umfragen, die jetzt da sind. Ich habe mal eine ganz andere Frage.
Ja.
Wenn Frau Lieberknecht jetzt da sitzen würde, dann wäre sie ja nicht ohne Regierung. Da wären ja Minister und es sind Staatssekretäre, die ja sowieso auch noch in Amt und Würden sind. Also warum sind Sie so misstrauisch, wenn Frau Lieberknecht gesagt hätte, doch, das ist ein gangbarer Weg,
also,
dass sie sich da so täuscht?
Also in Amt und Würde ist kein Minister mehr.
Nein,
es
gibt einen geschäftsführenden Minister.
Es gibt einen alleinigen geschäftsführenden Ministerpräsidenten.
Und die Staatssekretäre, aber, die gerade den Laden schmeißen.
Ja, aber es muss dieses Land, das übrigens nebenbei bemerkt, hervorragend dasteht. Vor lauter Diskussion über die schrecklichen Ereignisse wird vergessen, dass Thüringen unter den neuen Ländern sich wahrlich sehen lassen kann.
Ja, und wieso wählen die
Wer
dann
hätte
so 50?
Zu meiner Zeit gedacht, dass die Arbeitslosigkeit in Thüringen niedriger sein würde wie in Nordrhein-Westfalen?
Bei 5%.
Wer
Warum?
Hätte gedacht, dass die Mitte Deutschlands, dadurch, dass die Verkehrswege erschlossen worden sind, zum interessantesten Ansiedlungsbereich gehört? Thüringen geht es gut.
Warum wählen, die dann zu 50% AfD und Linke, wenn man zusammenzählt?
Wie lange haben wir Sendezeit?
Ach so, doch so schwierig.
Das ist natürlich aber genau, weil ich nicht möchte, dass in zu schnell herbeigeführten Wahlen die Extreme weiter wachsen, möchte ich, dass der Ozean sich ein bisschen beruhigt, dann aber Neuwahlen in der Tat stattfinden.
Gegenvorschlag.
Die werden für die CDU nicht so furchtbar erfolgreich sein. Das ist aber auch nicht die erste Sache, denn für mich gilt eben der Satz, erst das Land und dann die Partei und dann die Person.
Gilt
und aus diesem Grund... plädiere ich für diese Wiener Lösung. Wenn es nicht zu der Wiener Lösung kommt, dann muss in der Tat die CDU überlegen, was sie zum Wohle des Landes, das ist noch wichtiger wie ihr nächstes Wahlergebnis, was sie zum Wohle des Landes und zur Verhinderung des Einflusses der AfD tun muss.
Ich habe einen Vorschlag, der kommt von Christine Lieberknecht. Das hat sie nämlich heute gesagt. Sie sagt, man sollte einfach die sauberste Lösung, die vorhandene Mehrheit nutzen. Und das heißt, die CDU soll nicht nur die Wahl von Herrn Ramelow jetzt aktiv unterstützen mit der Mehrheit, die er hat, oder der relativen Mehrheit, sondern sie soll auch eine stabile Regierung ermöglichen, ob Projektregierung oder Koalition oder Tolerierung. Das soll die CDU tun. Schließen Sie sich dem an?
Nein.
Warum eigentlich nicht?
Dem schließe ich mich in der Tat nicht an. Und,
aber das wäre schnell zu machen.
Ja, weil
Sie
schnell
vortragen. Dann wären die Wogen geglättet und die CDU hätte eine ganze Legislaturperiode vielleicht Zeit, um sich zu erholen.
Entschuldigung, das mag ja schnell gesagt sein. Aber wenn man es bedenken will, muss man auf die einzelnen Argumente eingehen. Und ich bin der Letzte, der die Ablehnung zur AfD mit der Ablehnung der CDU gegenüber der Linken auf das Gleiche, auf die gleichen Argumente gründet. Das ist eine völlig unterschiedliche Sache. Und über die Ablehnung der AfD braucht man wohl nicht lange reden. Im Gegenteil, wir sollten uns nicht gegenseitig dauernd vorwerfen, dass wir nicht total uns abgrenzen. Selbstverständlich kommt das nicht in Frage. Aber zumal in den neuen Ländern gibt es andere, völlig andere Gründe, warum der CDU nicht zugemutet werden kann, mit den Linken zu koalieren. Weil im Westen Deutschlands ist die Linke eine Quantität negligabel, wird kaum zur Kenntnis genommen. Im Osten ist sie das nicht.
Aber Frau Lieberknecht kommt aus dem Osten. Wenn sie sagt, das geht... Warum sagen Sie, der doch ein Westimport war, das geht nicht?
Der Osten hat ein paar mehr Einwohner und ein paar mehr Meinungen. Und Sie müssen mir doch Möglichkeit geben, zu sagen, warum ich nicht in diesem einen Punkt,
mit Frau Lieberknecht
hat für das Land die größten Verdienste erworben in allen Funktionen. Aber deswegen muss ich ja nicht in diesem Punkt hier übereinstimmen. Und ich will noch mal sagen,
warum nicht?
Die CDU ist die Partei der Wiedervereinigung. Im Westen war sie die Einzige, die an der Idee der Wiedervereinigung durch dick und dünn durchgehalten hat. Im Osten wurde sie zur Partei der Wiedervereinigung, indem sie sich mit Bürgerbegehrengruppen zusammenschloss und Unterstützung von uns bekam. Die Linken sind die Erben der SED. In der Programmatik der Linken ist keine Ablehnung der DDR-Herrschaft als Unrechtsstaat, ist als Ziel noch immer die sozialistische Gesellschaft. Und haben Leute aus der alten Zeit wie Herrn Motto führende Funktionen inne. Sie können einem christlichen Demokraten in Thüringen nur sehr schwer zumuten, mit der AfD zu koalieren. Mit der, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Mit der SED, SED beziehungsweise der Linke,
Nachfolgepartei, die Linke,
zu koalieren. Wobei ich ausdrücklich sage, trotzdem bin ich um des Landes willen durchaus der Meinung, dass man beispielsweise einen Haushalt gemeinsam aufstellen muss, weil wenn das Land keinen Haushalt für 2021 hat, es schweren Schaden
leidet. Immerhin hat es ja eins für 2020,
andere,
ist ja schon was.
Auch andere Übereinstimmungen in einigen Fragen, was Schulen oder was Lehrer oder was ländlicher Raum betrifft, halte ich für möglich, aber keine Koalition und auch keine irgendwie geartete Dauerbündnis.
Herr Vogel, Sie haben gerade gesagt...
Sie haben gerade gesagt, dass die eine Zusammenarbeit mit der AfD ist ausgeschlossen. Dennoch sind Sie als Ehrenvorsitzender vor der Wahl in Thüringen vor Ort gewesen. Sie haben beraten, Sie wurden ja auch gefragt. Herr Moring hat gesagt, Sie hätten durchaus auch über den Fall geredet, was passiert, wenn die FDP einen Kandidaten aufstellt. Und der Generalsekretär der CDU in Thüringen, Raimund Walk, sagt, Sie hätten explizit dazu geraten, den dann auch zu wählen. Eine Enthaltung im dritten Wahlgang würde sich verbieten. Und es sagen auch Mitglieder des Landtags, man wusste sehr wohl, was passieren kann, nämlich dass die AfD diesen Kandidaten wählt und dass man dann mit einem Ministerpräsidenten von den Gnaden der AfD da sitzen würde. Tragen Sie also mit Verantwortung für das, was passiert ist?
Ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar, dass Sie mir Gelegenheit geben, dazu noch einmal Stellung zu nehmen. Es gab zwei Wahlgänge, wo absolute Mehrheit erforderlich war. Es kandidierte ein Kandidat der Linken, Herr Ramelow, und ein Kandidat der AfD.
Herr Kinderfach.
Folglich hat die CDU sich der Stimme enthalten. Mhm. Weder den einen noch den anderen gewählt. Es gab einen dritten Wahlgang, da war nur noch relative Mehrheit notwendig. Es gab wieder die beiden Kandidaten, Kandidat der Linken und Kandidat der AfD und einen bürgerlichen Kandidaten. Mhm. Und jetzt muss ich zunächst einmal sagen, sind wir schon so weit, dass wir uns von der AfD vorschreiben lassen, ob ich einen bürgerlichen Kandidaten wählen darf oder nicht.
Wenn die Gefahr besteht, dass man mit dem dann eine Regierung bilden
muss. Auch wenn die Gefahr besteht, habe ich einen Anspruch darauf, mir nicht von der AfD die Gefahr vorschreiben zu lassen. Der Tabubruch war die Annahme der Wahl.
Das ist aber gemein.
Ja,
dann wählt man den und dann wirft man ihm vor, dass er es angenommen hat?
Entschuldigung, erst in der Wahl, als das Wahlergebnis vorlag, war deutlich, dass die AfD einen undemokratischen Trick sondersgleichen angewendet hat, nämlich einen Kandidaten vorzuschlagen und dem nicht eine einzige Stimme zu geben.
Also Sie sagen,
nicht eine einzige Stimme. Mhm. Wenn die AfD keinen Kandidaten aufgestellt hätte, hätten wir selbstverständlich uns anders entschieden. Mhm. Aber wenn zwei Kandidaten stehen und als drittes ein Wählbarer gehört, dann leugne ich die Berechtigung, weil möglicherweise die AfD, dann muss ich in Zukunft, wenn ich ein Gesetz haben will, erst fragen, stimmt die AfD auch dafür, dann muss ich dagegen stimmen. Mhm. Nein, nein, also Entschuldigung für das Ergebnis. Es ist vielleicht in der Tat richtig, auch Herr Lindner hat das ja so eingeräumt, man hätte es vorher möglicher erachten sollen, dass der Kämmerich gewählt wird.
Also Michael aber Heim hat gesagt, das Szenario war bekannt. Gut, aber ich habe es verstanden, wie jetzt die Regierung in Thüringen aus der Krise kommt, ist noch offen. Sie plädieren für eine Expertenregierung, nicht für die Unterstützung von Frau Liebenknecht. Heute Abend ist die Sitzung ausgegangen ohne Entscheidung. Wir machen was ganz Einfaches zum Schluss, Herr Vogel. Wer soll Vorsitzender der CDU werden?
Das muss ein paar. Meinen Sie der Bundes- oder der Thüringer CDU?
Bundesvorsitzender der
das
CDU.
Das ist einfacher wie der Thüringer. Das ist schwieriger.
Ach so. Also Herr Laschet, Herr Merz, Herr Röttgen,
also,
Herr Spahn.
Zunächst möchte ich noch mal sagen, trotz allem, auch die Thüringer Krise ist zu bewältigen.
Wir werden sehen, wie.
Und Thüringen hat in den 100 Jahren seiner Existenz seit 1919 schwierigere Situationen bestanden, als die jetzt zu bestehen sind. Obwohl das ein sehr bitteres Erlebnis ist, das wir in den letzten Wochen erfahren mussten. Jetzt zur Bundes. Zunächst Hochachtung von Frau Kramsbauer, dass sie diese Konsequenz gezogen hat. Das bringt nicht jeder fertig. Mhm. Hochachtung dafür und nicht Kritik. Jetzt haben wir bisher vier mögliche Kandidaten. Ich würde jetzt mal noch zwei, drei Tage warten, ob noch weitere kommen. Und dann müssen die dafür vorgesehenen Gremien entscheiden.
Okay.
Ich bin entschieden gegen eine Mitgliederbefragung, die spaltet nur und reißt Wunden auf. Ich bin entschieden dafür, dass wir uns für jemanden entscheiden, der Wahlkampferfahrung hat. Und zwar nicht nur mit Wahlkämpfen, sondern auch mit Wahlkämpfen, die er gewonnen hat.
Das klingt
nach. Das dürfte nicht schädlich sein für die nächste Bundestagswahl.
Bernhard Vogel, ich danke Ihnen für diesen ziemlich klaren Hinweis darauf. Ich darf mich bedanken für das Gespräch. Herzlichen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie einen Moment noch hier sitzen. Ich muss nämlich noch etwas an meine Zuschauer sagen, weil tatsächlich das Thema Thüringen und die Folgen, die Wahl, das wird uns beschäftigen in einer besonderen Sendung. Am 11. März gehen wir von hier nach Erfurt. Wir wollen gerne mit Ihnen in Thüringen diskutieren, also nicht über die Menschen in Thüringen reden, sondern mit Ihnen. Es ist eine Publikumssendung mit Spitzenpolitikern. Und wenn Sie in Thüringen sind und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann schreiben Sie uns bitte an vorort@maischberger.tv. Dann sind Sie dabei am 11. März in Erfurt vor Ort. Maischberger vor Ort heißt dann die Sendung. Schreiben Sie vorort@maischberger.tv und wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke meinen Kommentatoren, Kommentatorinnen. Vielen Dank Bernhard Vogel und Franziska Giffey. Hier ist jetzt das Nachtmagazin mit Konstantin Treibel. Schönen Abend.